Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Xbox One X.
Grid Autosport.
Autorennen.
Virtual Reality.
Weihnachten.
Capture.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder mal aus dem Sektor der Spiele. Und wer natürlich zum Spielen kam, das ist der Jan.
Ja, hallo, herzlich willkommen, ich freue mich wieder da zu sein. Ja, schön, dass es um Spiele geht heute momentan oder jetzt gerade aktuell ist die Zeit des Jahres, wo ich mich am meisten darauf freue. Wir haben die Black Fridays und Cyber Mondays und sonstige was hinter uns gebracht, da gab es ja sehr viel zum Spielen, sehr günstig, sehr viele neue Releases, sogar noch eine neue Konsole vor Weihnachten, was will man mehr? Da streiten sich viele darum, der Erste unter dem Weihnachtsbaum zu sein, schön für uns Kunden.
Da frage ich mich, wie die Leute beim Thema Dezember, so kurz vor Weihnachten, Stress und alles mögliche, ich habe doch keine Zeit, noch so viel zum Spielen kommen. Aber ja, wahrscheinlich haben sie keine Zeit, weil sie so viel spielen.
Nee, ich glaube, da geht es ja darum, wirklich, wer am 24. quasi unterm Weihnachtsbaum liegt, welches Spiel. Am 25. geht es dann wieder ins Zocken.
Ach so, du meinst, in der Zeit vor ist die Vorfreude, die Spiele kommen erst am 24. Vorschein.
Ja, beziehungsweise halt die Hersteller, die ihr Line-Up und ihre Angebote nochmal aufmascheln, damit sich zu Weihnachten dann auch schön auszahlt, das zu verschenken oder halt sich oft unwissende Angehörige für dieses eine Ding entscheiden und nicht für das andere.
Für das Falsche. Habe ich Zahlen gesehen, ich weiß es nicht mehr wo, dass die Switch unglaublich fleißig geklickt wurde jetzt auf Black Friday mäßig.
Ja, da gibt es generell sehr viele Zahlen. Es gibt auch schon die Zahlen, dass sich die jetzt schon wesentlich besser verkauft hat, als die ganze Wii U überhaupt zusammen. Und die Wii U war doch über drei Jahre ihr Topmodell. Und jetzt halt, die Switch ist nicht mal ein Jahr alt und hat sich jetzt schon besser verkauft. Und sie kommt auch ziemlich gut in die Verkäufe der Wii ran und die war damals sehr erfolgreich.
Genau. Ja, der Preis macht's da wahrscheinlich wirklich aus, weil der ist ja wo? Bei 290, glaube ich, oder?
Ja, so also für gute 300 bekommt man es momentan, ja.
Genau, je nachdem, nach Bundle, jetzt gibt's ja wieder schöne Bundles, also haltet eure Augen offen. Ich sehe gerade Super Mario 419. Und genau, das Neue, das kommen wir dann später noch dazu. Gibt ein paar Bundles. Sowieso keine Zeit. Ich warte auf meine X.
Ja, hübsche Farben und hübsches Zubehör. Ich war auch schon kurz davor, schwach zu werden. So eine rote hätte schon was, aber ich warte immer noch auf die Mini für die zweite Switch des Hauses quasi.
Ich glaube, das hatten wir in der letzten News, glaube ich, oder mit der Mini?
Ja, das war so unsere Entscheidung. Ich mag die Switch sehr gerne. Ich verwende sie aber fast nur abseits des Fernsehers. Und so blöd das klingt, sie ist mir unterwegs eigentlich zu groß. Ich würde sie gerne jeden Tag einfach normal in meinen Arbeitsrucksack werfen. Und für das ist mir eigentlich zu groß. Ich wäre mit einer kleineren sehr zufrieden, auch wenn dann viele schreien, es wäre vielleicht zu klein. Mir persönlich wäre es nicht zu klein. So in Smartphone-Größe würde mir das schon reichen. Ja?
Na dann, hoffen wir doch, dass Nintendo dich erhört und da was bringt in dem Bereich. Ich würde sagen, wir stürzen uns gleich auf die Geschichte mit den kostenlosen Spielen, sofern man bezahlt hat. Was meine ich da genau? Klingt doof, ist aber so.
Die inkludierten Spiele in den Multiplayer-Mitgliedschaften, sagen wir es mal so quasi. Ja, wir starten wie immer mit Games with Gold von Microsoft und die haben ein relativ schlechtes Lineup für Weihnachten, finde ich das eher relativ dünn. Ich nenne mal alle vier und sage zu allen nichts, weil alle nicht so wirklich super sind. Wir haben Warhammer End Times, wir haben Back to the Future The Game, wir haben Child of Eden und wir haben Marlow Bricks and the Mask of Death. Beste davon ist wahrscheinlich Child of Eden, das ist ein relativ hübsches Indie-Spiel. Problem allerdings, das ist ein Xbox 360-Spiel, das halt dank Abwärtskompatibilität auch auf der One geht, aber so einen richtigen Blockbuster gerade zu Weihnachten ist da leider nicht dabei.
Ja, die Blockbuster für Weihnachten, die muss man ja jetzt auch neu kaufen und nicht in dem inkludierten Spielen, oder?
Ich weiß nicht, gefühlt waren sie in den letzten Jahren immer stärker unterwegs, einfach weil sie zu Weihnachten gleich das Xbox Live Gold für ein Jahr mitverkaufen wollten. Und dich quasi locken und sagen, hey, wenn du das mitnimmst, kriegst du gleich die 3, 4, 5 Spiele noch dazu dieses Monat, weil du es ja quasi dann aktivierst, ne?
Jetzt hat man halt auf Weihnachten die neue Konsole gekauft, da liegt dann das Gold nicht drin, da macht man die Leute dann nur verrückt.
Ja, vielleicht ist auch das die Spekulation tatsächlich sogar, weil da liegen, glaube ich, 14 Tage Gold bei. Und nicht, dass es sich da die besten Spiele schon so schießen und nichts dafür bezahlen, keine Ahnung.
Ja, wer weiß, wie das weitergeht.
Kommen wir zu den kostenlosen Spielen bei PlayStation bzw. bei Sony, da sieht es leider auch nicht allzu viel besser aus. Da nenne ich jetzt nur 2, 3 tatsächlich. Die Liste ist wieder sehr lange, weil es sind jetzt nicht die allzu hochwertigsten Titel. Auf der einen Seite gibt es Darksiders 2, die Definitive Edition. Das ist eine relativ nette, spaßige Anlehnung an das Definitive, das es ja sonst gibt, in dem Fall aber mit EATH geschrieben. Das ist ein recht gutes Spiel, so aus der, ja, der asiatischen Richtung, ein recht schweres Game. Dann haben wir noch die Superior Collection für die PS3, allerdings leider nur. Und zusätzlich gibt's noch That's You, das ist so ein neues Playlink-Spiel, wo man seine iOS- oder Android-Geräte zuverwenden kann und für PSVR-Besitzer wieder als Bonus-Game deklariert, also damit sich keiner ärgert, wenn er keine hat. Gibt's Until Dawn, Rush of Blood, das ist so ein Spin-Off von einem bekannten Until Dawn. Das ist auch ganz gut, war eigentlich für 20 Euro früher erhältlich, nur ähnlich wie bei der PlayStation VR an sich sind die Preise da stark runtergegangen, nicht nur für die Hardware und auch für die Games, aber eben, ja, gibt es quasi gratis dazu, kann man auf jeden Fall schon mal machen, ist auch kein schlechtes VR-Spiel auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt zu den harten Fakten über, sprich zu den Spieletests und wie immer bei den Review-Folgen beginnen wir mit PC- und Konsolentitel und die sind dieses Mal ein bisschen gewürfelt, also vieles geht an vielen Orten, wenn ich das richtig sehe.
Ja, dementsprechend werden wir auch auf manche Sachen nur sehr kurz eingehen. Beginnen wir mal mit das Größere. Wir beginnen mit der Xbox One X. Wir hatten sie vorher auch schon kurz, eine neue Konsole von Microsoft. Diesmal ist da, die haben wir ein bisschen antizyklisch veröffentlicht. Die stärkere PS4 kam letztes Jahr, die stärkere Xbox One kommt dann heuer erst. Interessante Veröffentlichungsstrategie und wir schauen uns auch noch gleich ein bisschen Forza dazu an. Das war ja quasi eines dieser Startspiele. Hast du deine One X schon?
Zum Zeitpunkt, wenn ihr das hört, liebe Hörer, ja. Jetzt noch nicht. Nein. Ich fieber dahin, vor allem natürlich, weil ich mein geliebtes Forza Horizon endlich wieder spielen mag. Aber kurz, ich hatte sie kurz hier antesten und so weiter. Meine richtige kommt, wenn alles klappt, im Januar. Also von dem her, ich darf noch ein bisschen pausieren.
Okay. Zur Konsole selbst, sehr unscheinbarer kleiner schwarzer Kasten. Sie erzählten uns ja, es sei die kleinste Konsole von Xbox Ones quasi bisher, also kleiner als die S. Mhm. Ist ein Fake meiner Meinung nach, weil das kleiner stimmt nur, was das Volumen betrifft. Was die Abmessungen betrifft, stimmt es nicht. Man hat nämlich quasi so, sie ist ein bisschen breiter und ein bisschen länger. Dafür hat man auf der Seite so ein Teil ausgekerbt. Volumenmäßig stimmt sicher, Standfläche nimmt sich's nichts und allein das ist schon beeindruckend genug, die sind quasi gleich groß. Ja? Eben halt nicht weiß wie die S, sondern schwarz. Sehr, sehr, sehr unscheinbar tatsächlich. Ist aber ein richtig, also von der Leistung her ist es irre, ja. Es ist wirklich irre.
Es ist ein Monster.
Ja, absolut.
Ist einfach ein Monster, ja.
Es ist auch echt schwierig, das irgendwie zu beschreiben oder zu testen oder sowas, weil es fühlt sich für mich noch weniger als die PS4 wie eine neue Konsole an. So, wenn du startest und so, ist alles wie immer, aber die Leistung, die halt nachher rausfällt, ist Wahnsinn. Und die fällt tatsächlich allen auf. Ja? Die Stefanie ist da nicht so affin darauf, ob ein Spiel in 4K oder HDR läuft oder nicht, merkt die nicht so unbedingt. Oder muss schon genauer hinschauen. Ich habe die Konsole ausgetestet, da war sie noch nicht zu Hause, kam nach Hause, sah das Spiel und sagt, oh, ist das die neue Konsole? Das ist ja Wahnsinn. Ja?
Wahrscheinlich ist ihr das auch nicht unbedingt allzu wichtig, nehme ich an, oder?
Ob's jetzt ist das überhaupt nicht wichtig, nein.
Eben, ja. Mhm.
Also sie genießt schöne Spiele, ob das jetzt irgendwie farblich dann nochmal toller ist wegen HDR dann nicht. Ja, meine Güte, sie spielen am ersten Horizon immer noch. Mhm. Jetzt mit Wildlands, da kam ja auch die Erweiterung erst raus. Das ist eh auch hübsch, da kann man ja nichts dagegen sagen. Und sie spielt es auch auf der PS4 Pro, ja. Aber selbst für sie war unmittelbar von der Pro zur One X ein Unterschied merkbar. Und allein das heißt ja schon viel, ja. Weil eigentlich sind es die beiden stärksten Konsolen. Und da ist aber für sie sofort unmittelbar ein Unterschied spürbar gewesen, ja.
Das ist doch schön. Also für das hat ja Microsoft auch genügend lang an der Konsole gewerkelt. Wir hatten ja hier in der Schweiz in der Woche, wo es rauskam, erst aber dann am Donnerstag den Start, den offiziellen für zuerst VIPs und uns Bloggern und nachher noch für die Öffentlichkeit. Und da haben sie ja davon gesprochen, an der haben sie jetzt 10 Jahre gearbeitet, seit 2015, nee, mehr. Doch, seit 2015. Seit 2005 sind sie an der Konsole am werkeln, wenn ich das richtig im Kopf habe. Man mag mich berichtigen.
Na gut, da rechnen sie wahrscheinlich ab der ersten Xbox X mit, also ab der ersten Xbox mit, wie auch immer. Nein, also Arbeit hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, unterm Strich, ohne da jetzt irgendwie viel dazu sagen zu können, oder es gibt nicht viel, unter Anführungsstrichen, ja. Das Ding kann natives 4K, das Ding kann echtes HDR in jeder Variante. das Ding bringt Dolby, wie heißt das jetzt?
Atmos.
Dolby Vision Tone. Atmos, genau. Hat einen echten Blu-ray 4K-Player, was auch schon mal ein großer Vorteil gegenüber der PS4 Pro ist. Das habe ich damals sehr schwer kritisiert, mit Recht.
Definitiv, ja.
Ja, alles top, ja. Was man bei den Spielen allerdings schon merkt, und das ist keine Kritik, sondern einfach nur so ein Aha-Erlebnis. Also einerseits, die Spiele müssen optimiert sein, sonst bringt's nichts. Also da nimmt sich's wirklich wenig. Und Gott sei Dank ziehen da aber extrem viele Spielehersteller momentan schon mit, und auf allen diesen Spielen klebt dann irgendwie auch so ein Sticker noch drauf. Von wegen quasi Xbox X zertifiziert, beziehungsweise steht dann auch drauf 4K und HDR. Auf das sollte man beim Kaufen gucken, ja.
Wenn man den vollen Umfang an Qualität vom Bild mag und will, genau.
Wirkt sich lustigerweise auch wieder ein bisschen auf die Preise aus. Gefühlt, gerade jetzt im Cyberman, da habe ich das ganz gut gesehen, da sind Xbox One-Spiele, die das können, teilweise wieder 5 Euro teurer als die korrespondierenden PlayStation-Spiele. Interessant, war ja lange nicht so, die waren ja lange wieder gleichpreisig.
Gleich auf, ja genau.
In dem Fall muss ich aber sagen, hey Leute, die 5 Euro sollte sich auf jeden Fall ausfallen, wenn ich irgendwie für 500 Euro eine Konsole gekauft habe, ja. Und die 500 Euro, muss ich gestehen, finde ich auch extrem günstig. Also da...
Der Preis ist wirklich, der ist genial, würde ich behaupten. Also ja, für das, was man bekommt. Also richtig.
Man sieht ja auch, dass sich Sony jetzt offensichtlich irgendwie sehr warm anziehen muss. Die machen es diesmal über den Preis. Die PlayStation Pro kriegst du momentan unter 300 Euro, die ist mit 400 gestartet. Die haben halt nichts momentan im Köcher. VR ist auch nicht so wirklich gezündet, da kommen wir später nochmal dazu. Also die machen zu den Preisen, gehen auf unter 300 Euro, Sony, Microsoft zieht es halt durch und macht halt diesmal mit der neuen Hardware. Ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist schon ein spürbarer, messbarer Unterschied zur PS4 Pro auf jeden Fall. Ja.
Mhm. Du, bei den Spielen hast du angesprochen, oder gibt es noch was zu der Hardware zu sagen?
Das kommt dann mit den Spielen noch mehr oder minder, ja, darum leiten wir rüber.
Genau, eben zum einen, du hast das Forza Motorsport angesprochen.
Super Game. Wirklich wahnsinnig tolle Tech-Demo, da sieht man, dass das auch irre auf dieses Spiel ausgelegt wurde. Nochmal besser optimiert quasi als alle anderen Titel, die da diese Optimierung anbieten, ist aber auch klar, weil das ist halt von Microsoft selbst, ne?
Genau.
Kann ich wirklich wärmstens empfehlen, jeder, der Bock hat auf irgendwie Autorennspiele, es ist nicht das Horizon, sondern es ist halt ein eher wieder das realistischere Autorennspiel.
Genau.
Wobei es ist schon super zugänglich, also du kannst sehr viele Fahrhilfen einstellen und sowas und dann ist es jetzt auch nicht so großartig anspruchsvoll, also das ist schon in Ordnung.
Mhm. Ich mag mich erinnern, früher, wo ich jeweils, was habe ich da gespielt? Need for Speed und nochmal so ein ähnlicher Titel, wenn man so die Intros und die Zwischenfilme gesehen hat, so wundervolle, unglaublich getreue, wie sagt man dem, Grafiken und so weiter. Und das Spiel war dann schon deutlich anders. Mittlerweile ist man wirklich hier auf einem Niveau, wo es dann wirklich, wo das Spiel wirklich die unglaubliche Qualität hat, hier beim Motorsport 8, das geiles Teil.
Ja, du siehst die Wechsel zwischen Render-Sequenz und quasi echten Rennen dann sehr wenig. Ja?
Genau, es macht nicht mehr so viel, so einen eklatanten Unterschied, wie das früher getan hat. Ja, auf jeden Fall.
Was schon auch auffällig ist, und das muss man dazu sagen, dann sollte man vielleicht einpreisen, die Konsole kommt mit einem Terabyte Speicher.
Mhm.
Das klingt jetzt mal sehr viel, ist es aber in der Realität nicht, weil diese 4K-HDR-Geschichte braucht irre was an Speicherplatz.
Mhm.
Für Forza werden über 100 GB fällig. Das sollte man sich auch überlegen, wenn man jetzt irgendwie überlegt, sich die Download-Version zu kaufen oder nicht, weil du lässt halt einfach mal eben 100 GB aus dem Netz. Gerade bei Forza würde ich allerdings empfehlen, sich sehr wohl die Download-Version zu kaufen, weil die ist nachher Play Anywhere und der Rest nicht. Aber bei allen anderen Titeln muss man sich's echt überlegen, weil diese HD-Grafiken brauchen halt irre was am Platz. Ist jetzt nicht das große Problem, weil man kann eine Harddisk anstecken.
Ich wollte gerade sagen, man kann ja externe Festplatte anhängen, oder?
Ja, trotzdem, ich hätte lieber eine 2, 3, 4 Terabyte Konsole gehabt, weil der externe Platz halt trotzdem langsamer ist. Und der interne ist halt relativ schnell voll und eigentlich habe ich keinen Bock auf Hin- und Herschaufeln dauernd, weil ich da halt dann irgendwie nur 5, 6 aktuelle Spiele umhaben kann.
Man braucht ja dann noch eine Ausweichmöglichkeit, wenn es dann soweit ist mit der nächsten Zwischenversion. Die kommt dann mit 2, 3, 4, denke ich. Hoffe ich doch.
Ja, ich hoffe, dass sie das anbieten. Also es ist echt notwendig. Ja. Und was man sich auch nicht irgendwie jetzt falsch interpretieren darf, ich habe es falsch interpretiert unter Anführungsstrichen, ich dachte, na gut, okay, extrem potente Konsole, passt schon, Ladezeiten sind irre lange und die sind länger als früher gefühlt teilweise. Eben weil der halt auch einfach viermal so viel Daten für so ein blödes 4K-Bild laden muss.
Für jedes einzelne Sequenz, ja, genau.
Also es gibt auch Spiele, da werde ich mir definitiv überlegen und gerade bevor es überlege ich es aktuell tatsächlich, ob ich nicht sage, okay, ich pfeife auf 4K freiwillig, nehme dafür die Full-HD-Auflösung mit schicken HDR und dafür wesentlich schneller Bildwiederholrate, das Problem, das wir halt immer haben, und irre schnellen Ladezeiten, weil da kann die Konsole natürlich voll die Muskeln ausspielen, anstatt dass ich mir die 4K-Ladezeiten antue, weil das ist teilweise schon heftig und das darf man echt nicht unterschätzen. Ne?
Aber das ist das Schöne, dass man hier drauf die Wahl hat, was man machen möchte.
Ja, absolut. Und das Ding sieht auch in Full HD hübsch aus und gerade bei einem schnellen Auto reinspielen, vielleicht ist sogar Full HD schlauer, weil dann hast du halt weniger Schlieren. Das ist halt auch normal bei jedem Spiel. Wenn er dir aber extrem schnell rechnet, quasi mit viel Frames per Second, dann habe ich die Schlieren nicht, habe dafür halt ein bisschen schlechter aufgelöstes Bild und halt irre flotte Ladezeiten. Muss jeder selbst wissen, aber man hat halt die Wahl, ja.
Genau, was ich vorher bemerkt habe, ich habe von Motorsport 8, ich glaube, du hast auch von 8 gesprochen, 7 ist natürlich das Spiel der Wahl, oder besser gesagt, das, was wir gespielt haben, sind da schon eine Nummer zu weit rausgehüpft.
Ja, das ist wie beim iPhone 10, das fühlt sich schon so sehr nach Zukunft an. Spaß beiseite.
Total. Na dann, was ich noch ganz kurz in dem Zusammenhang ansprechen möchte, Super Lucky Tail war eines der Spiele, die ich neben eben der Forza den Motorsport 7 dabei hatte. Das ist so ein Nintendo-Spiel irgendwie. Ganz hübsch, aber in der Grafik unglaublich geil gemacht. Also das ist wie Nintendo in 4K.
Super Lucky Tail, ja. Hübsches Spiel.
Es ist ein, ist aber wirklich, geht so ein bisschen in die Richtung, oder? So dreidimensionales Mario-Zeugs.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein Jump'n'Run. Herausgeber sind die Microsoft Studios in dem Fall tatsächlich entwickelt, ist Playful.
Genau.
Die machen halt recht schicke Jump'n'Runs, aber in dem Fall sieht es wirklich gut aus und das kannst du halt auch super auf höhere Auflösungen quasi bringen. Ist so recht kindertauglich, weil er auch so ein Fuchs oder Hauptcharakter ist und so. Das ist schon recht schick.
Also sehr empfehlenswert, wer auf der Xbox One X neben den ganzen Ballerspielen auch mal was Kindgerechtes haben möchte. Also finde ich auch wichtig, weil das haben wir immer wieder, Nintendo ist da eher familiärer, obwohl jetzt mit der Switch switcht es auch ein bisschen. Was das anbelangt.
Ja, ganz krass, finde ich, ja.
Ganz heftig. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, weil bis jetzt konnte man wirklich irgendwie mit gutem Gewissen den Eltern sagen, kauft euch eine Nintendo, da gibt's ja, halt familiengerechtes. Das ändert sich drastisch, wie ich finde, ja.
Muss ich noch kurz drauf eingehen, finde ich jetzt gar nicht so. Früher waren halt irgendwie 90% des Nintendo-Lineups kindergerecht, aber da gab es halt 10 Spiele im Jahr und 9 waren von Nintendo und die 9 waren kindergerecht. Jetzt sind es genauso viele wie früher, nur das andere Lineup ist halt wesentlich größer. Von daher, ich finde es gar nicht so krass schlimm. Es gibt halt mehr Angebote und du musst halt mehr drauf schauen. Ich meine, das ist Nintendo-Store erst nach einem halben Jahr jetzt irre voll. Und ja, es ist vieles nicht kindertauglich, aber du hast halt die kindertauglichen Nintendo-Spiele, gibt es halt immer noch alle.
Gibt's auch noch, ja. Kann man da irgendwie sagen, das ist ein Account für Kinder und die sehen dann nur Kinder-Dinge?
Ja, du kannst deinen Kids mal auf jeden Fall auf der Konsole einfach einen eigenen Account einrichten und die sehen dann nur die Spiele, die ich ihnen gebe. Mhm. Also das geht auf jeden Fall ganz gut. Im Store, weiß ich nicht, ich nehme mal an, dass die auch eine Kindersperre haben. Aber soweit würde ich es gleich kommen lassen, weil ich würde die persönlich, muss ich gestehen, auch nicht in den Store reinlassen. Ich würde denen einfach seinen Account sperren, die Spiele zuschaufeln, die ich für richtig halte und passt.
Wenn es so geht, ist natürlich das auch viel praktischer, definitiv.
Und eine Konsole kann sehr, sehr viele Accounts haben, von daher ist nicht so schlimm. Ich habe für jedes Pressespiel, das ich irgendwie habe, einen eigenen Account. Ich glaube, ich habe über 10 Accounts auf der Konsole, alles kein Thema.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir über zum nächsten Spiel, eines, das wir immer wieder was von hören.
Ja, es ist in der Tat eines meiner Lieblingsspiele und es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass es auf der Nintendo Switch ist. Dennoch ist es eines der Spiele, das wird sehr kurz halten. Die Rede ist von Stardew Valley. Das kam jetzt endlich auch für die Switch raus, angekündigt war es ja schon. Ist kein Vollpreisspiel, das liegt irgendwo so bei 20 Euro oder so herum. Gab es jetzt tatsächlich sogar schon im ersten Angebot. Kann man auf jeden Fall kaufen. Die Switch-Steuerung ist perfekt umgesetzt. Das war ja vorher schon eher auf Konsolensteuerung ausgelegt. Auch im PC tat es mit einem Gamepad besser als mit der Tastatur. Sie haben es jetzt selbst noch auf den Switch-Controller ausgelegt. Sieht auf der Switch klasse aus, was das daher kommt. Dass es nicht so den großen Grafikanspruch hat, das Spiel ist in vollem Umfang verfügbar, auch mit allen Updates und Neuerungen, die es bisher auf den anderen Versionen gab. Und auch die Multiplayer-Version, die Anfang nächsten Jahres kommen soll, gibt's dann nochmal drauf. Also passt, kann man kaufen, gute Umsetzung.
Na dann, wird's ein bisschen düsterer. Es geht irgendwie zurück in eine vergangene Zeit, wenn ich das richtig sehe. Und die, ja, erzähl, es schneit.
Es schneit, okay.
Ich bin im Trailer, da schneit es zu Beginn, ja.
Wir kommen zum Mittelalter der Schatten des Kriegs. Also das hatten ja viele gewartet. Das ist die Fortsetzung von Schatten von Mordor. Der zweite Mittelerde-Rollenspielableger, auch in wunderschöner 4K-HDR-Grafik für die Xbox One X, aber auch für alle anderen Systeme erhältlich. Sieht auch auf der PS4, da habe ich es nämlich leider auch ganz schick aus. Ja, wir als Spieler schlüpfen in die Rolle von dem Waldläufer Talion, den kennt man nicht, glaube ich. Der ist von dem Geist des Elbenschmieds Celebrimbor besessen, den kennen Leser der Anthologien, das ist nämlich der, der für Sauron die Ringe geschmiedet hat. Und der ist ein bisschen sauer auf Sauron, was er mit den Ringen angestellt hat, und die schmieden sich einen neuen Ring, um gegen Sauron in den Kampf zu ziehen. Ja, reden wir nicht lange drüber, super Rollenspiel, grafisch wirklich auch top, schönes Level-System, sehr viel Herausforderung, sehr viel zu tun. Da werden viele hundert Stunden drauf gehen mitunter, wenn man das mag. Wieder ein Problem, und das werden wir bei wie heute nochmal anders hören, in diesem Spiel gibt's Lootboxen, in dem Spiel stört es noch nicht so. Auf der anderen Seite kann man sagen, was hat sowas in einem Rollenspiel verloren, die Kritik ist berechtigt.
Mhm. Schade, oder?
In dem Spiel stört es nicht. Also ich habe jetzt keinerlei Zwang oder keinerlei Bedürfnis, diese blöden Lootboxen zu kaufen. Ich akzeptiere es darüber hinweg und bekomme ein richtig gutes RPG. Hatte ich heuer gerade so klassische Fantasy-RPGs eigentlich gar keine, glaube ich.
Mhm. Na dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spiel über, oder gibt es noch was zu?
Nö, also Fans von Herr der Ringe sowieso zugreifen, Fans von Fantasy-Rollenspielen können auch getrost zugreifen. Kann man machen, und diese Lootboxen, ja, einfach ignorieren, dann ist es auch okay.
Und dann geht's auch. Passt.
Ja, ja.
Wunderbar. Wir hatten es ja vor zum Start mit der Xbox One X mit Forza Horizon. Nee, eben Forza Motorsport 7. Das ist ja ein Exklusivtitel. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der nächste Titel auch ein Exklusiv, aber vom anderen Lager.
Ja, und wir hatten ihn heuer schon mehrmals drinnen. Und ich bin wieder erwähnt, dass er leider verschoben wurde. Die Rede ist von Gran Turismo Sport für die PS4 eben exklusiv. Mhm. Und ich kürze es auch wieder ab, es ist leider ein ziemlich schlechtes Spiel herausgekommen. Wir haben einen sehr, sehr, sehr kleinen Umfang von Autos, ich glaube das sind irgendwie 30. Wir haben eigentlich keinen Offline-Modus, da gibt es keine Story, keine Karriere, kein gar nichts, da kannst du nur über Rennen fahren. Online-Modus heißt entweder irgendwie Events fahren, die gerade aber immer zu einer fixen Uhrzeit starten, da kannst du dann irgendwie eine Stunde mitunter warten, bis das nächste Event irgendwie live online losgeht. Oder in irgendwelchen Lobbys abhängen und unbedingt irgendwelche anderen Spiele suchen. Da ist auch nicht irgendwie Automatchmaking oder sowas. Das ist einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Optisch ist es eigentlich recht hübsch. Es ist überraschend einsteigerfreundlich. Das war Gran Turismo sonst nie, aber du kannst da wieder sehr gut mit Schwierigkeitsgrad arbeiten. Das wäre eigentlich alles okay, aber das Rundherum ist einfach alles wirklich schlecht. Ein Grund für die Verschiebung war angeblich auch der VR-Modus. Und der ist eine Frechheit. Wir haben über Tekken ja schon mal heuer irgendwie gewitzelt, wo ich sagte, du kannst irgendwie nur deine freizügigen Charaktere irgendwie anders anziehen und dann in 3D die anschauen, wo ich nicht weiß, was das bringen soll. In dem Fall ist es ein bisschen besser, aber du kannst so einen sehr abgespeckten 1:1 Modus gegeneinander rennen fahren, was irgendwie halt auch, das ist halt auch nichts. Also irgendwie haben halt alle darauf gewartet, dass das eine echte VR-Umsetzung ist, und überraschenderweise war da die beste echt noch dieses Drive Club, was es als eigene VR-Variante kam, wo zumindest sehr viele Dinge gingen. In dem Fall gehen echt nur ein paar Strecken, ein paar Autos und 1 gegen 1. Das ist echt völliger Humbug. Also das, wenn das wirklich der Grund für die Verschiebungen war, dann war es eindeutig eine krass falsche Entscheidung. Noch dazu sind die technisch jetzt einfach durch die vielen Verschiebungen einfach eindeutig hinterher. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass die One X mehr Leistung für Forza Motorsport hat, sondern einfach, dass das Spiel grafisch nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist.
Das tut natürlich dann weh. Halt immer, wenn es Verschiebungen gibt, kommt ja das meistens in die Richtung, oder? Dass man dann da hinten nachhinkt.
Ja, oft. Bei vielen Spielen kann man es dann verzeihen, weil ich sage, okay, was ich weiß, irgendwie ein Witcher oder so, ja. Ein Spiel, das irgendwie 400 Stunden an Umfang hat und halt eigentlich eher von Story und von Gameplay lebt, na, da ist halt dann die Grafik vielleicht irgendwie ein halbes Jahr zu alt, weil die halt mehr auf den Inhalt gehen mussten. Passt. Bei einer Reihenspielsimulation schwierig, da geht's halt auch eher um Grafik und nicht um Tiefe und Inhalt, weil das hast halt da nicht so wirklich. Auf der anderen Seite, das muss auch für die ein Riesenversagen sein, weil wenn man sich jetzt irgendwie anschaut, Cyber Monday war jetzt ja eben, ne? Mhm. Da ging das Spiel teilweise für 30 Euro über den Ladentisch, das ist ein Monat alt.
Ah, das tut weh.
Ja, es war ein Flop. Also ich habe es nicht bekommen gehabt, ich habe nur eine Demo gespielt, eine größere, habe es mir im Rahmen dessen dann aber gekauft, weil ich mir dachte, das kann nicht so schlecht sein, eben für 29 Euro, ja. Und mehr war es auch wirklich nicht wert. Ich meine, wenn ich das für 60 gekauft hätte, hätte ich mich wirklich geärgert. Das war ein Bauchfleck für Sony leider.
Das tut weh, das tut weh. Also nochmals ein Schlag in Richtung PS4. Ein unschöner.
Ja, also zumindest was das Autorennspiel betrifft, klar die bessere Wahl, diesmal Need for Speed, da haben wir auch ein neues. Mhm. Da will ich gar nicht großartiges dazu sagen, deswegen schneide ich es jetzt uns nebenher an. Sieht hübsch aus, macht alles wie immer, das macht nicht viel falsch. Also wer ein gutes Rennfahrspiel jetzt gerade für die PS4 kaufen will, ja, Need for Speed würde ich jetzt mal fast tippen. Oder Project Cars 2 ist auch sehr schick, aber auf jeden Fall nicht Gran Turismo Sport. Das ist echt kein gutes Spiel, leider.
Need for Speed in der Version 53 oder wo sind wir da mittlerweile angelangt?
Ich muss gestehen, ich habe mir es gar nicht mehr gemerkt, keine Ahnung.
Eben, ich bin auch irgendwo, keine Ahnung mehr wo, aber ausgestiegen, wo es irgendwie in hohe Nummern rausging.
So weit über 20, aber sie nummerieren sie eh nicht mehr, also es ist eh egal.
Ja.
Es ist wieder so ein bisschen undergroundiger und so ein bisschen arcadiger, was angesichts dessen, dass alle anderen jetzt eher mehr auf realistische Rennsimulationen gehen, sicherlich nicht die schlechteste Entscheidung war. Mhm. Sie lassen sich ja jetzt auch 2 Jahre Zeit für die Need for Speed Spiele, da kommt ja nicht mehr jedes Jahr eines.
Was wir schon mal hatten, was ja deutlich nicht doof ist, genau.
In dem Fall entwicklungstechnisch sehe ich es nicht, muss ich gestehen, aber es ist zumindest mal deutlich nicht so doof, weil es die Marke nicht so eine große Inflation quasi hatte. Willst du gelten, mach dich selten, der Punkt zieht sicher. Mhm. Grafisch merke ich jetzt nicht, dass da jetzt quasi 2 Jahre reingeflossen sind und nicht nur eines.
Ja, beim nächsten dann vielleicht.
Wobei, zur Ergänzung, das habe ich irgendwie letztens auch noch mit einem Hörer von uns diskutiert, es sind auch sonst immer 2 Jahre reingeflossen, das darf man vielleicht dementsprechend gar nicht so vergleichen. Weil die haben früher einfach immer TikTok gemacht. Das heißt, da hat jedes Jahr ein anderes Studio ein Spiel rausgebracht. Das heißt, es hatte jede Studio immer trotzdem 2 Jahre Zeit und jetzt haben sie einfach das zweite Studio mehr oder minder dazu aufgelöst. Ja. Darum ändert sich jetzt der Gefühl doch an der Qualität nicht so viel, weil die hatten auch sonst bei jährlichem Release jede Studio aber trotzdem 2 Jahre Zeit, weil die nur alle 2 Jahre veröffentlichen mussten und das andere Jahr nicht mehr ein anderes dran war.
Hat ihnen sicherlich nicht wirklich geschadet, ja, definitiv. Na dann, ich glaube, heute hüpfen wir ein bisschen von Konsole zu Konsole. Wir gehen zurück zu der Switch.
Ja, aber wir gehen frei nach dem Veröffentlichungsdatum quasi vor, insofern.
Nee, passt schon, aber einfach fällt mir ein bisschen auf.
Die haben auch sehr brav TikTok veröffentlicht, ja. Mhm. Wir kommen zu Fire Emblem und das Spiel heißt Fire Emblem Warriors, ist für die Switch erschienen. Und Fire Emblem ist ja sonst normalerweise eher so ein rundenstrategisches Spiel, also so sehr taktikbasiert, im rundenbasierende RPG-mäßige Kämpfe. Und all das ist Fire Emblem Warriors nicht. Die haben die Lizenz verhökert, haben ein Hack and Slay draus gemacht, so ein typisches 1000 gegen einer Hack and Slay, also diese extrem übertriebenen also Hack and Slays mit extrem vielen Effekten, extrem vielen Gegnern, die durch die Gegend fliegen und sterben und wuh, ja. Meins ist es nicht und ich habe es mir tatsächlich sogar selbst gekauft und war nicht so großartig begeistert davon, was aber einfach daran liegt, dass ich diese Art an Spielen nicht mag. Wenn man sowas mag, ist es sicherlich recht hübsch. Es ist überraschend grafisch gut, selbst für die Switch. Man hat doch noch so ein bisschen Tiefe, weil man kann seine Charakter zumindest so ein bisschen leveln und sich seine Party zusammenstellen und so ein bisschen leveln. Also so vor und nach den Einsätzen fühlt sich schon so ein bisschen wie das alte Fire Emblem an. Währenddessen ist es halt aber einfach echt nur totales Dahingeschnetzel. Ich glaube, so ist es vor allem für den japanischen und chinesischen Markt gemacht als für unseren. Trotz allem, technische Umsetzung ist sehr sauber. Wem sowas gefällt, der kann auf jeden Fall zugreifen. Sonst ganz, ganz großer Hinweis, es ist kein klassisches Fire Emblem mehr.
Na dann, der nächste Titel kommt aus dem Hause Ubisoft, Assassin's Creed.
Aus der Origins-Reihe wieder, genau, es geht Richtung Ägypten diesmal, was ja schon mal die größte Neuerung war und die vertreten sich auch sehr breit auf dem Cover und alles. Es ist trotz allem eine sehr klassische Assassin's Creed-Story, das ist auch okay und das wollten glaube ich auch alle. Das Setting bedingt allerdings trotzdem eine relativ krasse Veränderung des Gameplays. Wir haben sehr wenig Parcours-Geschichten, wir haben dafür sehr viel Kamelreiten und solche Dinge. Das tut aber überraschenderweise nicht weh. Mhm. Wir haben eine sehr schöne, sehr offene Spielwelt, auch da wieder 4K und HDR optimiert für die Xbox One X. Sie gehen wesentlich mehr in Richtung Open World, was natürlich früher mit dieser Parcours-Geschichte auch nicht so ganz möglich war. Sie gehen jetzt so ein bisschen raus, nutzen das dann auch aus. Ist sehr schön gemacht. Der Weg zu echten Open World wie einem Witcher und einem GTA, der ist noch ein bisschen größer. Also da haben sie noch zu lernen oder einfach auch sich noch mehr von dem bisherigen Spielsystem zu lösen, was vielleicht Fans vergraulen könnte. Aktuell ist es einfach so die typisch klassische Assassin's Creed Fortsetzung, die so ein bisschen anderes Gameplay hat. dafür auch ein anderes Setting, das hebt sich für mich recht auf. Es ist so ein ziemliches Me Too Assassin's Creed, was sich aber sehr hübsch ansehen lässt, vor allem auf der 4K HDR Xbox One X Geschichte.
Na dann, ein nächstes Spiel ist, als ich mir den Trailer dazu angeschaut habe, dachte ich, ich sei so irgendwie bei den Waltons gelandet, so eine 80er, 70er, 80er Jahre Serie.
Ja, das ist ja auch Absicht und sie
aber ist ganz süß gemacht, also ja.
Ja, ich finde, sie gehen mit dem aber recht süß um, ne?
Mhm, definitiv. Bis dann die junge Dame, dessen Namen ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, nach pfeift und dann kommt was anderes.
Die Rede ist von Wolfenstein 2, The New Colossus. Und wer sich jetzt fragt, ob der Martin einen leichten Knall hat, weil das ein knallhartes, brutales Actionspiel ist, dem sei dazu gesagt, dass sich Wolfenstein noch nie ernst genommen hat und auch da sich wieder nicht ernst nimmt. Ja? Das ist so eine Splatter-Komödie nach wie vor und darum ist der Vergleich mit den Waltons auch gar nicht so falsch, weil der wird in den Trailern tatsächlich angespielt. Grundsätzlich setzt es hinter dem alten ersten Teil quasi an, also dem vor 3-4 Jahren erschienenen ersten Teil. Und wir spielen wieder BJ, der ist noch immer nicht ganz fit aus dem, was im ersten Teil passiert ist, ohne was spoilern zu wollen, ist aber auf dem Weg, Vater zu werden und hat jetzt auch so seine persönliche Motivation, um gegen das Nazi-Regime zu kämpfen. So, Nazi, schwieriges Thema. Wir sehen keine Hakenkreuze, weil das ist ja nicht erlaubt. Da kann man jetzt eine lange Diskussion anstarten, ob das schlau ist oder nicht. Will ich aber nicht, weil ich bin die Diskussion leid. Fakt ist, es ist nicht erlaubt. Fakt ist, sobald der erste Spielehersteller dagegen klagt, wird er Recht bekommen und wir werden wieder Hakenkreuze sehen. Aber wer will schon derjenige sein, der für Hakenkreuze klagt? Das ist halt eine rechtlich sehr schwierige Pattsituation.
Genau.
Dementsprechend wird es wahrscheinlich sehr lange dauern, weil Fakt ist, dass es wahrscheinlich im Sinne der Kunstfreiheit die Darstellung von Hakenkreuzen auch in Deutschland erlaubt sein sollte und dass wahrscheinlich Richter auch darauf entscheiden würden, aber dazu müsste es jemand klagen. Und das will halt keiner, weil keiner will eine Klage für Hakenkreuze einrichten, auch wenn es darum unter Anführungsstrichen eigentlich um künstlerische Freiheit geht. Schwieriges Thema, wir werden es nicht gelöst kriegen, darum keine Hakenkreuze, Punktum. Zum Spiel selbst, ja, es ist überraschend gute Story, es ist überraschend lustig auch. Wir haben relativ gute Charaktere, da haben sie noch im Vergleich zum 1er relativ zugelegt. Grafisch schick, sehr actionreich, sehr schnell, Gott sei Dank nicht allzu ernst, aber auch wie immer sehr, sehr, sehr blutig. Wer sowas mag, ja, ganz klar, wer einen blutigen Shooter mag, zulegen, also da kann man wirklich nichts falsch machen.
Der ist da gut bedient, ja.
Absolut. Also es ist einfach wirklich ein schneller, spaßiger Shooter, so auch im Doom-Stil. Ich meine, es sind auch die gleichen Leute, die dahinter stehen, ja. Da kann man echt nichts falsch machen, echt ein gutes Game. Wer auf Multiplayer hofft, das gibt's wie immer nicht. Die konzentrieren sich völlig auf den Singleplayer. Persönlich finde ich das eine gute Sache, weil da weiß ich wenigstens, was ich bekomme und ich brauche keinen Multiplayer.
Und ich glaube, Wolfenstein ist halt einfach auch von der Vergangenheit her halt einfach ein Singleplayer, oder?
Eher. Also es gab Multiplayer-Spiele. Ich weiß, dass ich das auch mal im Multiplayer recht lang gespielt habe, aber die haben schon noch immer eine sehr starke Singleplayer-Kampagne gehabt und jetzt gehen sie halt komplett auf die.
Sicher kein falscher. Keine falsche Idee, ja. Wir hüpfen wieder zurück in die Mario-Geschichte, oder sprich in die Nintendo, auf die Nintendo-Konsole, auf die Switch und haben da ein zweites Spiel, weshalb ich mir unbedingt diese Switch zulegen will. Macht das so viel Spaß, wie die Trailer vermuten lassen und auch so die Anspiel, wie sagt man, die Let's Plays, die es gibt, die dürfen?
Das ist eine super schwierige Frage. Die Rede ist von Super Mario Odyssey.
Genau.
Und wenn du die Trailer anschaust und dir das Spaß macht, dann ja, es macht so viel Spaß. Wenn du ein 20, 30 Jahre Mario-Fan bist, dann nein. Es ist kein klassisches Mario. Es ist 3D. Es geht dementsprechend eben halt kein typischer 2D-Sidescroller. Es ist immer noch ein Jump'n'Run, aber Jump'n'Run in drei Dimensionen ist überraschend schwierig. Man gewöhnt sich zwar dran, aber es ist halt einfach ein ganz anderes Spiel und das muss einem schon klar sein. Es ist echt kein klassisches Mario mehr.
Ist kein Kult-Mario, ja.
Also es ist schon, also es sieht auch aus wie Mario und so und das ist alles okay, aber es fehlt halt einfach die komplette Gameplay-Mechanik von früher ist weg. Wenn man das sich für das Neue offen ist und nicht irgendwie das Retro-Trip erwartet, dann ist man wirklich sehr gut aufgehoben. Es ist optisch sehr schön, es hat einen sehr großen Umfang, die Story ist recht nett, man trifft sehr viele Charaktere. Dieses Capture-Feature, das ich immer noch sehr beschissen bin, immer noch sehr schlecht benannt finde, Macht auch tatsächlich Spaß, weil dann kann ich irgendwie plötzlich einen Frosch capturen und kann dann irgendwie hüpfen oder einen Vogel und kann fliegen. Und Mario ist viel freier als früher. Das ist alles total nett, aber es ist und bleibt kein klassisches Mario. Viel mehr kann ich dazu auch echt nicht sagen. Wer für das Neue offen ist, es ist echt ein gutes Jump'n'Run, aber es ist kein Mario.
Also ich bin ja groß begeistert von eben dem alten Mario-Prinzip, also von links nach rechts gehen und so weiter. Ich bin teilweise ein bisschen, oder war immer überfordert, es gab doch schon mal vorher einen Titel, der ins Dreidimensionale ging. Wie hieß der?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, gab's.
Für die Wii U habe ich sehe nicht hoch, wie das der Titel heißt. Aber da ich jetzt eben ein super Lucky Tail erprobt bin, würde ich mich da gerne wieder mal ranwagen. Ich glaube, ich könnte es mittlerweile besser verkraften.
Ja, was auch so ein bisschen lustig oder komisch ist, ist, dass du tatsächlich jetzt irgendwie auch dazu zurückgehen kannst quasi. Mhm. Also jetzt irgendwie nicht nur ein Level machst, sondern tatsächlich irgendwie auch Wegentscheidungen hast und dann wieder zurück kannst und dann dort wieder weitermachst und so. Und halt dich quasi wirklich in mehr oder minder offenen Leveln bewegst, was irgendwie schon ein großer Stilbruch ist. Aber es ist halt auch einfach das Jahr der Stilbrüche bei Nintendo. Wenn man sich an Zelda erinnert, das war auch ein wandelnder Stilbruch auf zwei Beinen. Und der hat mich persönlich mehr gestört, als mich der bei Super Mario Odyssey stört, weil das ist einfach ein gutes neues Spiel, das ist auch legitim, ja. Das auch mit der Konkurrenz total mithalten kann, das konnte Zelda meiner Meinung nach nicht.
Na dann, haben Sie zum Glück nachgeliefert mit Super Mario Odyssey.
Ja.
Wir gehen wieder zurück in ein bisschen düstere Geschichte. Es sind auch wieder Nazis unterwegs. Der Zweite Weltkrieg, wenn ich nicht richtig irre, in der Zeit.
Ja, auch Call of Duty geht den Sprung jetzt zurück auf die echten Kriege und weg aus der Vergangenheit, also aus der Zukunft hin in die Vergangenheit wieder. Wir spielen die Amerikaner, die Europa vor den bösen Nazis befreien dürfen. Natürlich auch da wieder, wo es eine historische Darstellung ist, natürlich ohne die ganzen Hakenkreuze. Ja, spieltechnisch war es mal quasi eine gute Entscheidung, sage ich jetzt mal, grundsätzlich auf den Zweiten Weltkrieg zu gehen, obwohl ich diese Zukunftsteile sehr gerne mochte. Das Spiel wirkt dadurch wieder irgendwie so ein bisschen beeinflussbarer beziehungsweise geerdeter, einfach weil es viel weniger Power-Ups gibt und weil halt irgendwie es wirkt berechenbarer, weil große Kanone ist halt besser als kleine Kanone, so blöd das klingt. Ja. Das ist irgendwie wieder leichter nachzuvollziehen, was gerade im Multiplayer eine ganz, ganz saubere Geschichte ist und irgendwie wirkt's wieder erdiger quasi, als es das bisher tat. Sonst hat es schon so ein paar Schwächen. Die KI ist teilweise leider wirklich schlecht. Mhm. Und mich kickst halt immer unheimlich dieser extrem überzogene Patriotismus an. Ja.
Die Amis halt, ja.
Also so die Amis, die kommen, ja genau, die Welt zu retten vor den bösen Nazis. Und das ist halt, also das trieft vor Patriotismus, ja, das ist echt kein Spaß mehr. Mhm. Und wenn du halt Europäer bist auf der anderen Seite quasi, fühlst du dich vielleicht in dem Fall dann ethisch, moralisch sogar ein bisschen angegriffen. Ging mir tatsächlich überraschenderweise ein bisschen so, dass ich mir irgendwie dachte, okay, ich oder meine Vorfahren werden das als die Bösen dargestellt und generell alles, was Europa ist, ist sowieso schlecht, weil da kommen die Amis und retten den Kontinent, ja. Also völlig wurscht, auf welcher Seite des Kriegs du in Europa gestanden hättest, das ist einfach die Amis retten Europa, so dass das rückschrittliche Kontinent quasi, ja.
Es ist der Geschichtsunterricht, wie er in Amerika gelebt wird.
Ja, befürchtungsweise tatsächlich, ja. Aber da hätte ich wahrscheinlich auch was dagegen, wenn ich dort wäre, würde mich auch aufregen. Und so ging es mir so ein bisschen beim Spielen. Das soll es halt auch nicht, weil es ist halt auch nur ein Game, ja. Mhm. Sonst, ja, grafisch schick jetzt auch nicht auf dem allerhöchsten Niveau, aber unterm Strich ein relativ vernünftiger Shooter. Wer jetzt eher auf realistische Sachen steht, ist da ganz gut aufkommen.
Jetzt gibt's eine richtige Sauerei. Es wird hässlich und ja, es wird viel geballert. Was mich am Launch-Trailer von dem Spiel, ich habe da mehrere Trailers angeschaut, aber zuerst den Launch-Trailer gesehen habe, total verwirrt hat, das siehst du quasi so, also die Nintendo Switch vor dir und wie das Spiel beginnt auf dem Bildschirm. Dann wird reingezoomt und siehst du nur den Bildschirm. Dann passt es blutig und Äxte und weiß ich noch was alles, Motorsägen, aber irgendwie eine Sauerei einfach. Und dann zoomt es wieder raus und dann siehst du wieder die ganze Switch. Das ist unglaublich befremdlich irgendwie für mich. Wir hatten es ja vorher schon, Familientitel etc.
Ach so, na gut, das Spiel zeigt eindeutig, dass die Switch jetzt auch für Erwachsene ist, auf jeden Fall.
Genau.
Wir sprechen von Doom für die Switch und in diesem Spiel ist, wie du es richtig gerade schön sagst, das alles grauslich. Nicht nur A, der Inhalt, weil halt Doom ist nicht unbedingt das hübscheste Spiel ist, sondern B, auch einfach, weil die Umsetzung extrem schlecht ist. Meiner Meinung nach geht Bethesda mittlerweile einen sehr interessanten doppelten Weg. Die beweisen uns gleich zwei Dinge in diesem Jahr. Das erste, was sie uns beweisen, ist, dass die Switch für sowas nicht geeignet ist. Das Spiel läuft in, ich glaube, 540p mit 30 Pixeln, also 30 Frames per Second auf der Konsole. Das ist einfach zu wenig. Selbst im Handheld-Modus, das spielt sich nicht wirklich gut, das spielt sich nicht wirklich flüssig und die Grafikdetails sind extrem runtergeschraubt. Und auf dem Fernseher sieht es jetzt recht so richtig grotte aus, ja. Also grundsätzlich ist es ein tolles Game und ich mochte das Original, sage ich jetzt mal bösartig, auf der PS4 sehr, sehr gerne. Aber für die Switch ist das einfach nicht gemacht. In dem Fall muss ich echt sagen, wenn ihr irgendeine andere Möglichkeit habt, das Game zu zocken, macht es lieber dort und nicht auf der Switch. Technisch ist es echt ein Witz.
Mhm.
Großer Hinweis auch noch, weil wir gerade vorher dabei waren. Das ist der Auftakt nur zu dieser ganzen Reihe. Nächstes Jahr kommt doch Wolfenstein The New Colossus auf diese Konsole. Also ein Spiel, das jetzt nicht 4 Jahre alt ist, sondern dann 4 Monate alt ist. Ich tippe mal drauf, dass das mit 2x3 Pixeln läuft bei 2 Frames pro Jahr ungefähr. Also das kann nichts werden. Das kann einfach nichts werden, ne?
Vielleicht überzeugen sie dich von was Besserem. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich glaube, da kommen sie einfach nicht mit, weil die Konsole nichts bietet. Ich will da gar nicht dem Publisher irgendeinen Vorwurf machen. Ja, die machen sicher alles, was möglich ist. Und das sieht jetzt auch gar nicht so übelst aus. Aber ich kriege halt irgendwie dumm für eine andere Konsole mittlerweile wirklich irgendwie für 6-7 Euro und habe einfach wesentlich bessere Grafik. Wenn irgendwas anderes dasteht, macht's dort. Es zahlt sich einfach wirklich nicht aus. Und das, glaube ich, aber liegt halt echt nicht am Publisher und ich will ihm echt nichts vorwerfen. Das liegt halt einfach an der extrem schwachen Leistung, die die Switch nun mal hat. Und das wissen wir ja alle, ja.
Das ist ein gegebenes Faktum, genau. Na dann, zurück aus der Vergangenheit, weit in die Zukunft, direkt an die Front mit dem neuen Star Wars. Auch da gibt's Tote, aber viel, viel weniger Blut.
Ja, und an die Front trifft's gleich doppelt. Ich beginne mal beim Spiel an sich. Wir kriegen jetzt zur Abwechslung auch eine Singleplayer-Kampagne. Das war im ersten Battlefront ja nicht der Fall, aber mit großer Ankündigung. Diesmal gab es auch die Ankündigung, dass es einen Singleplayer gibt. Die ist nicht besonders umfangreich, beschreibt die Handlung zu Episode 7 hin, ist aber erzählerisch extrem dünn und schwierig. Darum lieber ins Multiplayer schauen. Das war ja auch im Einzelteil schon echt gut und leider ist das Multiplayer zwar gut umgesetzt, aber spielmechanisch komplett kaputt. Warum? Weil wirklich alles nur wirklich gut läuft, wenn du Lootboxen hast. Und die kannst du entweder sehr, sehr lange frei grinden und frei spielen oder aber gegen Geld kaufen. Noch schlimmer wird's, wenn du irgendwie jetzt vorhast, mal Luke Skywalker oder Darth Vader zu spielen. Den gibt's auch zum Kaufen, aber nicht direkt, sondern über Lootboxen. Dort kann er mit Glück drinnen sein, mit Pech ist es nicht. Wenn du sie dir freispielst, brauchst du irgendwie, 600 Tage, glaube ich, hat da jemand gerechnet im Mittel, ne? Und das halt hat wieder echt große Kritik an EA ausgelöst. Die haben auf Reddit dann auf einen Post von einem User und haben so derartig übers Leder gezogen, dass der Post mit innerhalb von Tagen auf dem schlechtesten Post auf Reddit wurde, also auf dem mit den meisten Downvotes, ja? Gratuliere EA, ihr habt ein wirklich gutes Spiel komplett zerrissen. Mittlerweile sind diese Lootboxen zwar weg und man will da auch nachjustieren, das Problem ist nur, das nützt nichts, weil das Gameplay einfach komplett auf diese Spielmechanik ausgelegt wurde und dieses Belohnungssystem einfach ein zentraler Anker ist. Wenn du die Lootboxen jetzt abdrehst, funktioniert das ganze Spiel im Multiplayer auch so de facto nicht mehr, weil du irgendwie sonst keine Belohnungspfade quasi hast und keine Motivation mehr kriegst. Also das Spiel, da haben sie es diesmal echt übertrieben. Wäre ein gutes Game geworden, aber total verhunzt dadurch, dass sie auf dieses blöde Lootbox-Business gehen mussten. Und das ist einfach echt total schade, weil eigentlich ist es optisch, ist es echt hübsch. Ja?
Schade. Sehr schade für das Spiel. Wir gehen zurück auf die Switch.
Ja, mehr oder minder. Wir gehen zurück viele, viele Jahre zu einem 1000-fachen Game of the Year quasi. Die Rede ist von Skyrim. Und Skyrim ist einerseits A, jetzt eben für die Switch erschienen und da muss ich ihnen Tribut zollen. Die Umsetzung ist überraschend gut. Die Grafik, die Leistung hält jetzt nicht mit der HD-Version, die diesen ganzen Legendary Editions, die auf anderen Konsolen veröffentlicht wurde, mit. Das ist eher so ein bisschen Vanilla Skyrim quasi, also die alte Grafik. Da kommt es aber echt gut mit. So für 5 Jahre alte PS4-Spiele tut es die Switch offensichtlich. Und da ist es okay. Die Steuerung funktioniert ganz gut. Die ist auch wirklich gut auf die Joy-Cons ausgelegt. Man kann das auch tatsächlich mit den Joy-Cons in der Luft wedeln spielen. Das heißt, ich kann jetzt meinen Joy-Con wedeln, um mit meinem Schwert quasi zu streichen. Wirklich schick gemacht. Leistungstechnisch echt okay. Ladezeiten sind relativ lang. Das sind sie aber auf allen Systemen, einfach weil es ein irre großes Spiel ist. Das funktioniert recht gut. So ein kleines Nintendo-Bonbon gibt es quasi auch. Wenn man lange sucht und lange spielt, kann man zum Beispiel auch Ausrüstung finden, die so aussieht wie die von Zelda, von Link in Zelda halt, ja. Nette Umsetzung für mobil, echt eine tolle Sache, finde ich sehr schick. Preis finde ich ein bisschen frech, aber da, wenn ihr nicht bereit seid, den Vollpreis zu zahlen, wartet vielleicht ein paar Wochen. Die Preise gehen jetzt langsam schon runter und ich glaube, die werden auch weiter noch fallen, ne?
Das wird nicht der letzte Fall gewesen sein, denke ich auch, ja. Du hast vor etwas von mobil gesagt. Ich glaube, wir schließen, wenn ich das richtig sehe. Nee,
sorry.
Nicht?
Ich habe noch VR.
Ach, da war noch was. Ach ja.
Ja, mit Skyrim VR quasi.
Genau. Mhm.
Das was anderes, was ich vorher schon mehr oder minder sagte, es ist eine schlechte Zeit für VR und es ist eine schlechte Zeit auch für Bethesda, die uns recht zwei Sachen diesmal beweisen wollen. Das zweite, was sie uns offensichtlich beweisen wollen, ist, dass VR halt irgendwie immer noch nicht so wirklich funktioniert. Sie haben jetzt Skyrim als VR-Spiel rausgebracht, auch da mit der alten Grafik und zeigen uns damit eigentlich, dass VR-Spiele eine hübsche Idee sind, aber einfach nicht funktionieren. Du siehst extrem schnell die Grenzen des Systems, das ist dauernd alles irgendwie matschig, ruckelig und das, obwohl die Grafik eben eigentlich auch die alte dort ist. Du siehst extrem viel Artefakte während den Kämpfen, siehst du Schlieren von den Waffen quasi durch die Luft ziehen. Die Bewegungen wirken nicht natürlich, das ist alles irgendwie nix. So ehrlich muss man leider sein, das tut nicht, ja. Wenn du das irgendwie aufsetzt und spielst und wenn dir nicht schlecht wird, und ich habe auch von vielen Spielen gelesen, denen schlecht wurde, wenn man nicht zu VR erfahren ist, glaube ich auch durchaus, dass das passieren kann, weil das Spiel halt einfach nie für VR designt wurde. Ja. Aber selbst wenn du es aufsetzt und VR gewöhnt bist und dir nicht schlecht wird, denkst du dir irgendwie spätestens nach einer Stunde, okay, nett, jetzt habe ich es auch gesehen, aber wieso tue ich mir jetzt den schweren Helm an und die schlechte Grafik? Wenn ich den Helm abnehme, kann ich es irgendwie locker in super hochauflösender, moderner, hübscher Grafik spielen, ohne dass ich so einen blöden Helm aufsetzen muss und die Sache ist eigentlich wesentlich besser. Ohne VR als mit VR, das ist echt schade. Diese VR kommt einfach nicht aus dem Quark, ja? Auch wenn jetzt irgendwie solche Spiele wie Skyrim kommen, nur die liefern halt nicht. Auch da glaube ich wieder nicht, dass es im Hersteller liegt und schön, dass sie es probieren und uns beweisen, dass es so ist. Da kommt halt einfach die Brille nicht mit.
Da will sie nicht, ja. Schade. Aber eben. VR ist eine Geschichte, die wahrscheinlich auf die Version 2 und 3 in der Hardware warten darf, oder? Wenn sie die erleben.
Die braucht vor allem auch echt irreweise Rechenleistung. Ich meine, du siehst an der Xbox One X, wie sehr sich die Konsole plagt, mit echt irre viel Leistung ein Bild in 4K und HDR zu präsentieren. Und wenn du echt schickes VR haben willst, brauchst du wahrscheinlich zwei Bilder in 4K und HDR, weil nämlich pro Display. Mhm. Und danach noch hohe Bildwiederholrate übrigens, was ja noch das nächste Thema ist. Also da, ich glaube einfach, dass die Konsolenhardware da nicht auslangt und einfach die Leistung für das nicht da ist.
Schade, schade. Aber eben, warten wir auf die nächste Version. 2018, 19, wann auch immer, das dann soweit ist. Wir gehen über in die mobile Spiele-Ecke. Wenn ich das richtig sehe, haben wir alle Konsolen- und PC-Titel durch, oder? Mhm. Na dann, da haben wir zwei Stück mit drin und ich würde sagen, wir starten mal ein bisschen animalisch.
Ja, das nächste Spiel von Nintendo ist da, auf das ich mich sehr gefreut habe. Ich mache es sehr kurz. Animal Crossing, kostenlos im App Store, In-App-Käufe gibt es, die werden aber hingewiesen und sind nicht unbedingt notwendig. Wir schlüpfen in die Rolle eines Tiers und bauen unseren Campingplatz für uns und unsere Freunde auf. Wir ziehen dabei von Ort zu Ort, sammeln Materialien und machen welche Minispielchen, um unser Freundchen letztlich einzuladen. Es ist grafisch überraschend schön, aber es ist extrem kindlich. Für Kinder ist es sicher ein ideales, hübsches Spiel. Erwachsene werden vielleicht eine Stunde damit Spaß haben. Anschließend wird alles extrem repetitiv und ist wirklich nicht spannend, leider. Animal Crossing müsste nicht so kindisch sein. Sie haben sich so ziemlich für den kindischen Ansatz, den die Reihe hergibt, entschieden. Das will ich Ihnen jetzt nicht ankreiden. Es ist echt ein gutes Kinderspiel und das ist okay. Für mich ist Erwachsene, das ist schade, weil es mir halt nichts gibt.
Nicht jedes Spiel ist für uns gedacht, genau. Der zweite Titel ist, wie heute, ein bisschen, ja, zieht sich auch ein bisschen durch, ein Autospiel, wenn ich das richtig sehe.
Ja, und auch ein sehr realistisches, das kennen wir schon vom Computer, das ist auch schon 4 oder 5 Jahre, ne, 3 oder 4 Jahre alt. Mhm. Das dritte Spiel der Grid-Reihe, Grid Autosport, ein sehr realistischer Racer, das gibt's jetzt für iOS und das Spiel ist atemberaubend, sage ich jetzt mal fast, und das ist ein seltenes Prädikat von mir.
Gespielt, wenn ich fragen darf, auf dem X, Entschuldigung, 10?
Ich habe es auf dem 10 und auf dem Pro 10.5 gespielt, ja.
Ja. Mhm.
Gut.
Du hast 100 Autos, 100 Strecken, was jetzt nicht ganz stimmt, weil in Wirklichkeit sind es nur 40 Strecken, die du in verschiedenen Teilabschnitten und Richtungen befährst, aber das ist auch schon mal ein sehr großer Umfang. Mhm. Du hast eine echt große Grafik, du hast irre viele Optionen und alles drum und dran und Schwierigkeitsgrade und Steuerungen. Das Spiel hat 6 verschiedene Steuerungsmöglichkeiten ohne Controller, du kannst aber auch mit Controller steuern und Wahnsinn, was da alles geht. Preislich finde ich es total fair. Es ist ein Premium-Spiel, es kostet 10,99. Es gibt In-App-Käufe, das ist irgendwie lustig gelöst, aber die sind alle kostenlos. Ja? Das heißt, wenn du das Game kaufst, kannst du In-App-Zeugs nachladen, damit das Game nicht so groß ist. Aber die sind alle gratis. Also von daher, du zahlst 10,99 und alles gehört dir. Finde ich auch total super und du hast halt wirklich ein Premium-Spiel ohne nerviges. Ja, zahl nochmal bitte.
Also das mit In-App kostenlos ist natürlich witzig. Zum einen könnten sie ja später nochmal was verlangen, aber zum anderen witzig, dass man nicht von Haus aus alles nachladen muss, was man vielleicht eventuell gar nie braucht, weil man es vorher schon weglegt.
Ja, ich glaube vor allem, dass tatsächlich das die Lösung ist, weil das Problem ist, das Spiel selbst ist mal 4 Gig groß. Ja? Das ist ja schon nicht wenig.
Das braucht ein bisschen was, ja.
Wenn ich es dann auf einem hochauflösenden Gerät aufmache, sagt er mir, ah, hey, übrigens, du könntest nochmal HD-Grafiken nachladen. Ja, mache ich. Mhm. Ach, übrigens, ich sehe, du spielst auf Deutsch oder Französisch oder auf Spanisch oder auf Italienisch oder sonst was, sprachlich ist so viel dabei. Du könntest jetzt nochmal die deutschen Sprachdateien nachladen, aber nicht die für den Text, den geschriebenen, sondern für den gesprochenen. Allein das ist schon mal super. Mhm. Und dann gibt es auch so ein paar Inhaltspakete, die sind auch nochmal groß. Unterm Strich kommt das Game dann, wenn du alles aktuell lest, mal auf 7 Gig. Ich meine, das ist schon nicht wenig.
Wenn ich das richtig sehe, für das iPhone und das iPad kann ich es auch auf dem TV spielen?
Ja, das ist meine große Kritik und die einzige Kritik an dem Game. Nein, weil gerade das Spiel schreit nach dem Apple TV. Das ist so schön aufgelöst und hat so eine tolle Auflösung und lässt sich auch super mit Controller spielen. Das Spiel muss auf den Apple TV kommen. Dort wäre es ideal. Ja? Das könnte echt mit ohne Spaß, das hält mit Gran Turismo locker mit. Das ist das bessere Gran Turismo, kostet 10,99. Ja? Also da kann man echt nichts falsch machen.
Das ist ouch, ja.
Es ist total schade, dass es echt nicht zum Apple TV ist, weil es ist ein echt gutes Game und persönlich ist es mir zum Beispiel auf dem iPhone X bitte sogar zu klein, weil es hat so viele Interface-Elemente und die Steuerung ist so ein bisschen hakelig. Auf dem iPad 10,5 geht es ganz gut, aber da spiele ich es auch lieber, wenn ich es vor mir auf den Tisch stelle und den Controller verwende. Mhm. Aber was wäre da naheliegend, das den Fernseher zu verwenden? Ja? Das wäre ideal.
Auf jeden Fall. Wir hoffen, dass sie das noch nachliefern. Wäre ja was. Eigentlich.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die tatsächlich hergehen und sagen, wir verkaufen zwei Apple TV nochmal extra. Fände ich in dem Fall jetzt auch nicht allzu krass, könnten sie, ja.
Bei dem Preis könnten sie nochmals einen Zehner obendrauf verlangen, ja.
Für die, die es dann unbedingt wollen, ja klar. Und wenn nicht, ich meine, über Airplay geht's auch, aber das ist halt irgendwie eine Einbuße. Ich hätte es halt gern separat. Wenn das nochmal einen Zehner kosten würde, würde ich zahlen, ist kein Thema.
Bist immer noch günstiger als eben beim oben genannten Titel von der PlayStation, ja.
Jedenfalls, du hast auch so, also du hast eine Karriere drinnen, anders als bei Gran Turismo, da hast du ja keinen einzigen Karrieremodus und der ist irre umfangreich. Du siehst gar nicht, wie viele Rennen das sind. Also irgendwie, ich habe jetzt gleich 50 Rennen gefahren und ich habe nicht mal ein Drittel durch. Mhm. Also da ist auch irre was an Umfang drinnen, von daher, das ist total okay und total fair, ja.
Na dann, mehr solche Spiele auf die mobilen Plattformen, bitte.
Ja, es ist jetzt echt mal so ein Leuchtturmprojekt für mobile Plattformen. Das kann man echt, also ich war sehr überrascht, aber wie sie es angekündigt haben und ich mochte die Grid-Spiele alle schon ganz gerne, Autosport.
Die haben ja so von oben runter die Spiele doch sonst, oder nicht? Sind das, verwechsel ich die jetzt? So ein Autorennen, wo du oben runter siehst.
Von oben runter?
Ja, so ein aus der Kabine raus, sondern von oben auf die Rennfläche runter siehst.
Nö. Es hat wechselbare Ansichten, ja.
Ja, dann verwechsel ich die jetzt. Na dann, 2 mobile Spieletipps. Besten Dank, Jan.
Ja, kann man bei beiden sehr gut zugreifen.
Ich gehe jetzt noch einen kurzen Abstecher in die analoge Spielecke. Oder versuche mich zumindest. Denn ich habe auf Weihnachten was bei Ravensburger entdeckt. Eldorado nennt sich das Ganze. Es hat noch so einen Vortitel. Wettlauf nach Eldorado ist es, glaube ich. Die Box ist zu weit weg. Was ich sehr überrascht war, ist, das Teil ist schwer. Und ich glaube, du hast es auch verwechselt mit einem anderen Eldorado, oder?
Ja, ich dachte, ich kenne das schon, aber offensichtlich habe ich mich geirrt, ja.
Genau, anscheinend gibt es noch ein anderes Spiel mit dem Titel, weil ich dachte zuerst auch an ein anderes. Es ist ein Brettspiel.
Man hat sieben, so, wie sagt man, was ist das, zwei, vier, sechskantige Kartenelemente mit jeweils Land, also grün, gelben und blauen, also See und weiteren Wegen drauf und auch noch so ein paar, ja, schwierigere Übergangswege wie Geröll oder Gebirge dazwischen. Man muss sich quasi vom einen Ende, also vom Start bis zum Eldorado hin bewegen. Eldorado ist ja, wie sagt man dem so schön, in den frühen Filmen, das war ja die Paradiesstadt, wo das ganze Gold ist, oder?
Ich habe vorher auch schon überlegt, ja.
Ich glaube, das ist auch so eine Inka oder, wie heißen die anderen? Maya-Stadt gewesen, wo die man lange gesucht hat. Da bin ich jetzt böses Halbwissen. Aber geht es darum, möglichst schnell an ein Ziel zu kommen. Und man hat so fünf verschiedene Karten auf dem Deck, mit denen man sich vorwärts bewegen kann. Also quasi über Land gehen kann, über Fluss oder über Wasser gehen kann oder eben sonstige Wege zurücklegen kann. Und die kann man ausspielen, indem man sie eben gibt quasi. Ich lege eine Überlandkarte und dann kann ich mich ein Feld vorwärts bewegen, kann aber mit den restlichen Karten entweder auch Strecken zurücklegen und aber auch mit diesen Karten neue dazu kaufen, weil die Karten, die man auf dem Stapel hat, die kommen immer wieder zum Zug. Und damit das Ganze ein bisschen interessanter wird, macht es natürlich Sinn, wenn man sich mehr Karten dazu kauft, damit man schneller und mehr vom Fleck kommt. Und das Ganze ist wirklich schön gelöst, bringt circa eine Stunde. Wir haben es leider noch nicht allzu viel gespielt. Aber die beiden Mal, wo wir es durchgespielt haben, sind wir knapp über eine Stunde gekommen. Also bringt richtig auch Langzeitspaß in die Familie. Und unsere Kleinen haben auch mitgemacht. Das war sehr, sehr spannend zu sehen, dass sie da nicht dass sie da nicht ausgestiegen sind während des Spielens.
Ja, das wäre meine Frage gewesen, alterstechnisch. Auf was kannst du es empfehlen?
Wenn ich es richtig im Kopf habe, wie gesagt, die Box ist da hinten, ist es ab 10, um die 10 Jahre freigegeben. Unsere Mädels sind ja 7 und 9 und sie haben da mitgespielt. Die kleinere, logischerweise ein bisschen mehr Mühe gehabt, aber ansonsten ist es relativ einfach aufgebaut. Also eben, man kann mit den Karten fahren oder sich neue Karten kaufen. Was natürlich dann halt der Erklärungsbedarf ist, sind die Spezialkarten, mit denen man eben vielleicht auch über den Berg kann oder ein paar andere Dinge machen kann. Aber es ist sehr, sehr einfach gehalten, was das Ganze anbelangt, wie ich finde.
Wie ist es für Erwachsene?
Auch da geht's gut. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie gesagt hätte, will ich jetzt nicht mehr spielen. Weil derjenige, der zu Beginn die starken Karten hat, der hat Hindernisse, die er übergehen muss, wo er mehr Karten braucht, also hat da nicht wirklich einen Vorteil, hat aber dann vielleicht am Schluss einen Vorteil, weil es wird ganz am Schluss nicht nur gezählt, wer zuerst da ist, sondern es wird auch geschaut, wer die meisten diese Brücken eben von einem Sechseck auf das andere überqueren musste. Also es ist so eine Mischrechnung nachher. Man kann nicht sagen, dass jemand, der zu Beginn starke Karten hat, dann auch am Schluss oder automatisch zum Sieger wird. Und das macht es ein bisschen tricky, also somit auch eben für die Erwachsenen mehr Spaß.
Und in einer rein Erwachsenenrunde, also weiß ich was, Catan ist glaube ich auch ab 10, aber das kannst du auch als rein erwachsene Gruppe spielen, ist das bei dem Spiel auch so?
Das kannst du, wie ich finde, auch als rein erwachsene Gruppe spielen. Also wir haben ja so einen Gelegenheitsabend, wo wir machen mit zwei Kollegenpärchen, so einen Spieleabend mit analogen Spielen und da werde ich das nächste Mal sicherlich das auch mal mit reinnehmen und bin dann gespannt, wie das bei den lieben Kollegen ankommt.
Schwierigkeitsgrad, wann spielt man das auf einem Spieleabend?
Baust du einen Spieleabend nach Schwierigkeit auf bei dir?
Ja, eindeutig, ja.
Schon? Ja.
Ja, ja.
Gut.
Ja, so um 3 in der Nacht will ich jetzt nicht mehr unbedingt nochmal das anspruchsvollste Spiel spielen, da ist dann der Runde Munchkin dran oder so.
Ja, wir handhaben das relativ, wie soll ich sagen, wir legen alle unsere Spiele auf den Tisch. Und dann entscheiden wir so quasi eine Rohfassung, zuerst das, das, das und das. Aber je nachdem, wenn ein Spiel zu Ende ist, kann es auch vorkommen, dass wir sagen, spielen wir lieber das oder nochmals das oder sowas. Oder gehen dann sogar nochmals ein Spiel zurück, das wir vorgespielt haben. Also ziemlich ungezwungen, würde ich behaupten.
Okay, ihr spielt so andere Spiele als wir.
Das denke ich sowieso, weil zum einen alles Familieneltern sind und auch mal ein Spiel dabei ist, was wir mit den Kindern vielleicht mal spielen möchten, aber vorab spielen unter uns Erwachsenen, einfach zum Austesten auch und nicht so die ja sehr anspruchsvollen, wie sagt man dem, Brettspiele.
Das ist dann quasi keines der extrem anspruchsvollen des Eldorado.
Das ist, nein, ja, also eben, in unserer Skala ist schon eher anspruchsvoll, aber wir sind schon eher also die Casual-Spiele, Casual-Spieler, nicht eben die großen 3 Stunden pro Spieleinheit und so weiter, sowas in die Richtung, oder zu vielfältig wird, schon einfachere Spiele, ja.
Okay, super.
Das zweite Spiel, sehe ich gerade, ist auch aus dem Hause Ravensburg. Heute ein bisschen Ravensburg-lastig, ist Safe Break oder Safe Breaker besser gesagt. Da geht es darum, einen Dieb zu spielen, der quasi den Auftrag hat, einen Tresor zu knacken. Bei dem Spiel, das im Vergleich eben zu Eldorado, war ich extrem überrascht, weil das Eldorado, die 7 Kartenelemente, die haben ein extremes Gewicht. Das Gegensatz ist da Safe Breaker, dieser stattliche Safe, der da, den es da mitgeht. Ja, der ist aus Kunststoff und sehr leicht. Ist schon ein ziemlich ein anderes Kaliber an Spiel. Und das ist dann auch, ja, wie soll ich sagen, schon weniger für Erwachsene gedacht. Obwohl angegeben wird von 6 bis 99 Jahren, aber es ist eher was, wo ein Erwachsener auch mal mit den Kindern mitspielt, aber jetzt nicht ein Erwachsene unter sich wahrscheinlich das Spiel spielen werden. Also ich denke nicht, dass wir das wählen werden bei unserem Spieleabend. Aber worum geht's eigentlich? Da hast du Karten von 1 bis, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig sage, ich glaube bis 18. Das sind die, quasi die Zahlen, die du beim Tresor eingeben musst, um ihn zu knacken. Wenn du dir die Zahl aufgelegt hast von der Karte, nehmen wir an die 8, wählst unten auf den Tresor die 8, drückst oben dann auf den Fingerprint-Sensor, in Anführungs- und Schlusszeichen, ist einfach ein Knopf und hältst dir so ein Stethoskop, heißt das Teil, glaube ich, ans Ohr und hörst dann zum einen, ob es das Ziel ist, also ob es, wie soll ich sagen, ob du siehst visuell, ob du das getroffen hast, weil dann wechselt die Farbe des Ressorts Knopf auf grün, dann geht es auch auf und die Münzen fliegen raus. Wenn du es nicht geschafft hast, kommt rot. Aber der Grund, weshalb du das Ohr an das Stethoskop hältst, es gibt dir ein audiovisuelles Feedback, ob die Zahl von der, die du gewählt hast, nach oben geht oder nach unten geht. Also wenn du 13 gewählt hast, wenn es ein hoher Ton ist, dann weißt du, die Zahl ist höher als 13. Wenn der Ton tief ist, weißt du, die Zahl ist tiefer als 13. Und das hörst natürlich dann nur du und die anderen nicht. Also somit hast du einen kleinen Vorteil, wenn du eine Zahl dir wählst. Und da finde ich ganz spannend, wenn du es mit Kleinkindern spielst, nimmst du die Karten weg, die du gewählt hast. Also es ist ein bisschen wie bei Memory. Wenn du es mit größeren Kindern spielst, legst du die Zahl wieder zurück. Und dann muss halt jeder sich merken, was die anderen Leute schon für Zahlen genommen haben. Also man nicht die gleiche Zahl nochmals nimmt. Verstehst du, wie ich meine?
Ich glaube, ja.
Ja. Also einfach, es erhöht die Schwierigkeit, weil so nach dem 10. Durchgang weißt du nicht mehr, ob jemand schon eine 5 genommen hat oder schon. Also ja, die aufpassen natürlich schon.
Wirkt es doch deutlich komplexer, als ich mir so eigentlich vorgestellt habe am Anfang.
Es klingt vielleicht jetzt auch durch meine Beschreibung komplex. Das kann gut sein. Aber es ist nicht ganz so einfach, ja, nur du nimmst eine Zahl und zack, sondern eben, du bekommst einen Hinweis, ist es höher, ist es tiefer. Die anderen werden im Trockenen gelassen, bekommen den Feedback nicht. Und schlussendlich gewonnen hat natürlich der am meisten Goldmünzen respektive Diamanten erwirtschaftet hat. Und ja, das war's. Safe Breaker. Aus dem Hause Ravensburger.
Sehr schön, auch aus dem Weihnachtsbaum.
Was man da runterlegen könnte, genau. Hier eben, wie gesagt, für Familien eher mit Kinder. Beim Eldorado könnte es auch eben nicht nur kindergerecht sein. Aber das darf jeder für sich selber entscheiden. Ja, ich glaube, wir haben unsere Spiele durch, wenn ich das richtig sehe.
Ich glaube auch, ja.
Dann würde ich doch sagen, lieber Jan, vielen herzlichen Dank für die ganzen Spiele, die du mitgebracht hast.
Ja, dir vielen lieben Dank, Martin. Lieben Dank den Hörern für ein weiteres Jahr Geek Talk Games, würde ich mal sagen. Und frohe Weihnachten an der Stelle quasi. Für diesen Podcast oder dieses Format hört ihr uns auf jeden Fall das letzte Mal für dieses Jahr und vor dem Fest.
Genau, und zwischen den Jahren natürlich viel Spaß mit den ganzen neuen Spielen, die ihr bekommen habt und spielen werdet. Dir natürlich auch, Jan, mit den ganzen Titeln, die du dir da unter den Weihnachtsbaum gescheffelt hast. ja, und wenn ihr mögt, lasst uns doch über Social Media, über die Webseite in den Kommentaren oder Social Media, das war jetzt ein komisches Mischmasch, ein Kommentar da, was für Spiele, das ihr bekommen habt und oder euch gewünscht habt und schlussendlich bekommen habt. Geht auch mit Konsolen, würde ich sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt wieder sicher das ein oder andere Konsolen-Package auch unter dem Weihnachtsbaum geben. Gibt es ja viel Auswahl.
Ja. Hast du dir was speziell auf Weihnachten gewünscht oder alle Wünsche selber erfüllt schon vorab?
Ja, das ist ja natürlich bei einem unter Anführungsstrichen Pressemenschen ein bisschen schwierig.
Eben, genau.
Ich überlege gerade, um Zeit zu gewinnen. Nee, ich glaube, ich habe tatsächlich spieletechnisch alles. Es ist jetzt halt auch echt eine gute Zeit, sich Wünsche, die quasi noch nicht erfüllt wurden oder in unserem Fall halt Presseexemplare, die nicht kamen, sich halt auch echt irgendwie in einem Sale schon zu schießen. Also ich hatte schon was auf meinem Wunschzettel tatsächlich, aber da waren jetzt so viele Sachen auch überall in den Weihnachtsangeboten schon, dass ich dann dachte, okay, schlagst du halt zu, ja, weil das so günstig wird es nicht mehr.
Ansonsten, liebe Hörer, es wird bald Januar und dann wird es auch nochmals günstig, oder? Dann fliegt sicherlich auch das eine oder andere nochmals raus.
Spielen gewohnt nicht, glaube ich. Also da würde ich tatsächlich eher empfehlen, vor Weihnachten zuzuschlagen. Mhm. Was Konsolen trifft, schwierig. Da wird es dann meistens erst im März, April günstiger. Was immer ein guter Tipp ist, und das habe ich jetzt auch neulich lustigerweise beim deutschen Konsumentenschutz gehört, was sich extrem anbietet, und das ist auch das, was wir immer wieder sagen, vor Weihnachten die Bundles. Ja? So wo du irgendwie einen zweiten Controller dazu kriegst oder irgend so ein Kram, weil da schenken sie dir oft Zubehör dazu, das du vielleicht eh brauchst für wirklich gutes Geld. Und das ist angeblich immer der beste Preis im Jahr. Ja, mhm.
Ja, ich verweise ja immer noch mit einer Switch. Mal schauen, wenn es dann vielleicht doch irgend so einen Bundle rausfliegt. Mit dem oben genannten oder vorher auch genannten Odyssey, könnte ich mir vorstellen. Da gibt es ja aktuell einige Bundle, aber ja, mal schauen, Weihnachten kommt ja irgendwann nächstens auf uns zu. Lieber Jan, nochmals besten Dank.
Danke dir, danke euch.
Und wie immer, lieber Hörer, wenn du uns hörst, morgens, mittags oder abends, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dann, tschüss.
Ciao.
Hört mehr Geek Talk.